Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich werde heute gemeinsam mit meinem Gast, der Kirchenrechtlerin Dr. Dr. Anna-Maria Bader, über die unterschiedlichen Facetten ihres Fachs sprechen. Im Besonderen werden wir uns mit dem Thema kirchliches Eherecht und dessen praktische Anwendung auseinandersetzen. Wir haben heute also ein sehr volles Programm und können hoffentlich das ein oder andere Vorurteil gegenüber dieser spannenden theologischen Disziplin ausräumen und gerade auch im Bereich des Eherechts einige der Berührungsängste abbauen. Natürlich möchte ich aber trotz dieses vollen Programms erst einmal meinen Gast vorstellen. Anna-Maria Bader hat an der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München ihren Magister in Theologie gemacht und danach nicht nur einen, sondern gleich zwei Doktortitel erworben, nämlich einen in Theologie an der Universität Augsburg und dann noch einen in kanonischem Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit Oktober 2025 vertritt sie die Professur für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Sie ist außerdem als Ehebandverteidigerin an zwei kirchlichen Gerichten tätig. Da wir uns im echten Leben duzen, werden wir das auch hier im Podcast tun. Also herzlich willkommen, liebe Anna.
Ja, liebe Sophie, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Dann steigen wir auch gleich mit der ersten Frage ein. Und zwar würde mich interessieren, wie reagieren die Leute denn als erstes, wenn du sagst, dass du Kirchenrechtlerin bist? Also was ist deiner Erfahrung nach die erste Assoziation, die Leute damit haben?
Ja, also ich glaube, die Reaktion, die mir am meisten begegnet, ist Überraschung. Die Leute sind erstmal überrascht davon und das in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Entweder sie sind überrascht, dass die Kirche überhaupt so etwas hat wie ein eigenes Recht oder eigene Gesetze. Oder sie sind überrascht, dass es dazu ein eigenes Fach gibt, das sich nur damit beschäftigt. Also das auf jeden Fall. Wenn man jetzt so an erste Assoziationen denkt von Menschen mit dem Kirchenrecht, dann glaube ich, ist das oft vermutlich wie bei Jura, also wie im weltlichen Recht, dass die Menschen irgendwie denken, oh, das könnte langweilig sein, das könnte irgendwie trocken sein, weil es geht um Rechtstexte. Also das ist so ein Vorurteil, dass sich das Kirchenrecht wohl auch mit dem weltlichen Recht teilt. Und das ist auch einer der schönsten Aspekte so meiner Tätigkeit, mit dem Vorurteil dann ein bisschen aufräumen zu können. Genau. Wenn es jetzt um thematische Assoziationen geht, wenn ich bei den Studierenden in der ersten Vorlesung im Kirchenrecht nachfrage, was sie so damit verbinden, dann dauert es manchmal ein bisschen, bis jemand was sagt. Aber dann ist es doch so, dass es recht schnell um Themen geht wie Spendung von Sakramenten, also Taufe, Firmung, vielleicht auch Bußsakrament oder auch um Regelungen zu verschiedenen Ämtern und Aufgaben in der Kirche. Also so Fragen wie, wer darf bestimmte Sakramente empfangen? Welche Voraussetzungen braucht's? Wer kann Ämter und Funktionen in der Kirche übernehmen? Solche Fragen.
Da geht's ja jetzt sehr viel irgendwie um Struktur und Hierarchie, aber es gibt ja noch sehr viele andere Bereiche des Kirchenrechts, die vielleicht etwas weniger bekannt sind. Kannst du da mal so einen kurzen Überblick geben, was es alles gibt?
Gerne. Also das geltende kirchliche Gesetzbuch, nach dem wir uns im Moment richten, das ist der sogenannte Codex Juris Canonici. In der Originalfassung von 1983, mittlerweile auch an einigen Stellen etwas erneuert. Genau, und der hat insgesamt 7 Teile. Und da kann man schon ganz gut sehen, so in welchen Bereichen das Kirchenrecht vor allem aktiv ist. Und im ersten Teil befinden sich die allgemeinen Normen, die erstmal so ganz grundsätzliche Dinge regeln, die in der Kirche eine Rolle spielen. Also da geht es zum Beispiel darum, wie überhaupt Gesetze entstehen, wie sie in Kraft treten. Da geht es um die Ausübung von Vollmacht in der Kirche, die ja gerade auch eine große Rolle spielt. Und da geht es auch um Kirchenämter, also wie komme ich überhaupt in ein Amt, wie erlange ich ein Amt in der Kirche, wie verliere ich es auch wieder, solche Dinge. Der zweite Teil ist dann das sogenannte Verfassungsrecht. Mit dem Begriff ist aber was ganz anderes gemeint als im weltlichen Recht. Es geht nämlich hier um den Aufbau der Kirche. Und dazu gehört ja nicht nur der Papst und die Bischöfe, daran denkt man vielleicht als erstes oder denken vielleicht manche als erstes, sondern dazu gehört ja auch und ganz wesentlich jede und jeder einzelne Gläubige. Also zu diesem Aufbau, der in der Kirche oder der oder die in der Kirche bestimmte Rechte und Pflichten hat. Und auch dafür ist das Kirchenrecht da, also bestimmte Rechte und Pflichten, die dieser Person mit der Taufe gegeben sind, zum Beispiel das Recht auf Verkündigung des Glaubens, das Recht auf Empfang der Sakramente. Und auch das ist alles in diesem Teil geregelt. Es gibt dann da auch noch einen Bereich, der sich mit kirchlichen Vereinen beschäftigt und einen großen Bereich, der das Ordensleben in der Kirche regelt. Also das Verfassungsrecht ist ein ganz schön umfangreicher Teil. Der dritte Teil, das sind dann so Regelungen für den Dienst der Kirche in der Verkündigung. Also da geht es darum, wer, wann und wo und auch in welcher Form den Glauben verkündigen kann und darf und vielleicht sogar soll. Also es geht um Dinge wie Predigt, Katechese, Missionen, aber auch Schulen und Universitäten oder soziale Kommunikationsmittel. Ja, der vierte Teil ist der Heiligungsdienst. Und da geht's in der Regel um die Spendung von Sakramenten und um die Feier des Gottesdienstes. Also das ist auch so der Teil, an den man vielleicht auch denkt oder an den viele als erstes denken. Genauso gibt's aber auch zu Bestimmungen zu Sakramentalien wie dem kirchlichen Begräbnis oder zu heiligen Orten und Zeiten. Im nächsten Abschnitt geht es dann ums Vermögensrecht. Also auch das ist natürlich eine Frage, die auch heute immer wieder ja diskutiert wird. Was macht die Kirche mit dem Geld? Und auch dazu gibt es Regelungen zum Umgang mit Geld auf unterschiedlichen Ebenen. Und der sechste Teil dieses kirchlichen Gesetzbuches ist das kirchliche Strafrecht. Die Kirche hat ja ihr eigenes Strafrecht, was auch oft nicht so bekannt ist. Es ist ein bisschen mehr in den Fokus gerückt jetzt mit den Missbrauchsfällen. Aber die Kirche hat eben ihr eigenes Strafrecht auch, um ihre Sendung zu schützen, um ihre Güter zu schützen, also zum Beispiel den Glauben, die Sakramente, aber auch und ganz besonders Leben, Freiheit und Würde ihrer Gläubigen. Also auch dafür ist das kirchliche Strafrecht da. Es hat vor allem auch eine Schutzfunktion. Ja, und der letzte Teil des kirchlichen Gesetzbuches, gleich sind wir einmal durch, kann man sagen, ist dann das Prozessrecht. Und das ist nochmal ein ziemlich umfangreicher Teil. Die Kirche hat ja auf unterschiedlichen Ebenen, also sowohl in Rom bei der Weltkirche als auch in den einzelnen Diözesen, in der Regel jedenfalls, eigene Gerichte und führt auch eigene Prozesse, für die man dann eben auch Vorschriften braucht, damit das funktionieren kann. Das sind vor allem Verfahren, die die Eheschließungen betreffen. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen. Aber in den letzten Jahren hat gerade auch wegen der Missbrauchsfälle die Anzahl an Strafverfahren ziemlich zugenommen. Genau, das ist so mal ein knapper Überblick über das, was man so im Kirchenrecht machen kann. Und man sieht schon, ich habe jetzt, glaube ich, relativ lange gesprochen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Fach eigentlich so toll finde, dass man im Grunde in jedem Bereich der Kirche irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden kann mit dem Kirchenrecht und dass es auch ganz viele aktuelle Bezüge gibt im kirchlichen Leben, aber auch in der Gesellschaft, die irgendwie eine kirchenrechtliche Dimension haben. Wir haben schon kurz die Missbrauchsproblematik angesprochen, aber das zieht sich auch über Dinge wie Vermögensverwaltung in der Kirche, das geht hin bis zur Weltsynode über Synodalität, die ja ein ganz großes Thema war in der Kirche oder immer noch ist. Also überall da findet man eigentlich einen Anknüpfungspunkt fürs Kirchenrecht und ich glaube, das macht es ziemlich spannend.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend und auch, dass es dann Begriffe gibt, die man eben aus quasi weltlichem Recht und aus juristischen Kontexten kennt, die dann aber was ganz anderes bedeuten.
Ja.
Das ist sicher am Anfang ein bisschen verwirrend. Und sicherlich könnte man zu jedem dieser Bereiche sehr viel spannende Dinge jetzt noch sagen. Aber wie eigentlich alle Leute, die forschen, hast du dich ja auch auf etwas spezialisiert.
Ja.
Könntest du erzählen, womit du dich spezifisch in deiner Forschung und Lehre auseinandersetzt?
Ja, gerne. Also insgesamt habe ich im Moment 3 Forschungsschwerpunkte, könnte man sagen, in denen ich vor allem unterwegs bin, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige. Ein wichtiger Bereich ist bei mir das sogenannte Staatskirchenrecht, also die Beziehung zwischen der Kirche und dem Staat. Hier beschäftige ich mich zum einen ganz generell mit einzelnen Verträgen, die Staat und Kirche vor allem in Deutschland geschlossen haben. Zum Beispiel das Reichskonkordat von 1933, das ja immer noch in Kraft steht und immer noch in vielen Bereichen noch Auswirkungen hat. Und auch der Freistaat Thüringen hat ja zum Beispiel einen Vertrag mit dem Heiligen Stuhl geschlossen im Jahr 1997, der so ganz wichtige Dinge regelt wie Glaubensfreiheit, aber auch die Bistumsorganisation, Ämterverleihungen, Religionsunterricht, also eine ganze Bandbreite. Genau. Und zum anderen forsche ich hier aber auch an ganz zentralen Themen, die für beide Seiten irgendwie wichtig und relevant sind. Und da fällt dann zum Beispiel drunter der Religionsunterricht, mit dem ich mich vertiefter beschäftigt habe. Also wie wird das überhaupt geregelt? Und welche Voraussetzungen brauchen zum Beispiel auch Religionslehrkräfte, die in diesem Bereich tätig sind? Genau, so ein zweiter Schwerpunkt, den ich gerade am Entwickeln oder am Aufbauen bin und der auch ganz viel im Moment an Gesellschaftsrelevanz hat, habe ich jedenfalls den Eindruck, das ist das Verhältnis von Vertraulichkeit und Transparenz in der Kirche. Also das kann man nahezu in jedem Bereich der Kirche irgendwie sehen oder diese Fragen sind immer wieder relevant, zum Beispiel hinsichtlich des Beichtgeheimnisses oder hinsichtlich des Seelsorgegeheimnisses. Also wer darf wann welcher Person welche Infos mitteilen? Und auch ganz zentral natürlich Datenschutz, Datenverarbeitung, auch solche Fragen fallen da rein. Ja, und das Wichtigste und ich würde auch sagen, das umfangreichste Forschungsfeld, mit dem ich mich so beschäftige, ist die kirchliche Gerichtstätigkeit und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Also sowohl in der Theorie als auch in der Praxis beschäftige ich mich damit, wie Gerichtsverfahren funktionieren in der Kirche, welche Personen wie daran beteiligt sind und auch, wie man diese Verfahren eben zukünftig noch besser gestalten kann. Also es gibt ja einen obersten Grundsatz im Kirchenrecht, der lautet, dass das Heil der Seelen das oberste Gesetz sein muss. Und das ist natürlich erstmal ein ganz schön hoher Anspruch zu sagen, das ist das Ziel, das wir am Ende mit dem Kirchenrecht verfolgen. Aber es geht im Kirchenrecht eben schon immer auch darum, dem ganz konkreten Menschen zu helfen, der uns anvertraut ist. Und in manchen Situationen kann diese Hilfe eben auch durch so ein Gerichtsverfahren gegeben werden. Besonders relevant für meine Forschung sind dann die sogenannten Ehenichtigkeitsverfahren. Da kommen wir, wie gesagt, vielleicht gleich auch nochmal drauf. Aber auch Strafverfahren eben im Zusammenhang mit bestimmten Straftaten innerhalb der Kirche. Da fallen Dinge drunter wie der sexuelle Missbrauch, aber auch ganz viele andere Formen von Missbrauch. Zum Beispiel auch der Missbrauch eines kirchlichen Amtes oder einer kirchlichen Funktion, der leider immer wieder vorkommt und wo man dann eben eine gute Lösung finden muss.
Und kann ich da noch mal kurz eine Rückfrage stellen? Und zwar, wenn wir von kirchlichem Strafrecht reden, denkt man, glaube ich, schnell irgendwie Strafrecht. Was passiert denn dann mit den Leuten? Werden die dann irgendwie in Gefängnisse eingesperrt? kannst du noch mal was dazu sagen, was dann wirklich quasi die Strafen sind und wie das funktioniert?
Gerne. Also die Kirche hat, ich sage mal, unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie strafen kann. Und das Wichtige ist, es gibt einen Grundsatz auch im Kirchenrecht, nulla pöna sine lege, also keine Strafe, ohne dass ein Gesetz verletzt worden ist. Das heißt, wir gucken natürlich auch, wie im weltlichen Recht auch, dass ein entsprechendes kirchliches Gesetz in unserem Fall verletzt worden sein muss und da muss auch eine Strafsanktion dann draufstehen. Führen also auch ein Verfahren und gucken uns das an, in der Regel jedenfalls. Ja, bei den Strafen ist es natürlich so, die Kirche hat keine eigenen Gefängnisse mehr, genau, sondern sie hat vor allem sogenannte geistliche Strafmittel. Also oft sind das Strafen, die dann zum Beispiel den Sakramentenempfang einschränken, also dass eine Person keine Sakramente mehr spenden oder empfangen darf oder dass in irgendeinem anderen Bereich ihre Teilhabe am kirchlichen Leben eingeschränkt wird. Also solche Strafen gibt's. Es gibt natürlich auch noch andere Arten von Strafen und die sind dann vor allem für kirchliche Amtsträgerinnen und Amtsträger relevant. Also dass sie zum Beispiel ihr Amt verlieren, dass sie ihren Dienst nicht mehr ausüben dürfen, weil sie sich eben zum Beispiel bestimmte Dinge zu Schulden kommen haben lassen in diesem Dienst. Und relativ neu, das Strafrecht ist im Jahr 2021 auch nochmal novelliert worden, relativ neu hat die Kirche auch die Möglichkeiten, eventuell sogar eine Geldstrafe zu verhängen. Aber das betrifft in der Regel eben Personen, die irgendwie im kirchlichen Dienst stehen. Egal, ob das jetzt Kleriker sind oder ob das Laien sind, aber so die schwersten Strafen, die die Kirche kennt, auch aus ihrem Selbstverständnis her, sind eigentlich schon die Strafen, die wirklich das geistliche Leben der Menschen beeinträchtigen, also die eben Sakramentenempfang zum Beispiel verbieten oder solche Dinge, weil das ja die größte Auswirkung hat auf das geistliche Leben auch der Menschen, auf das Glaubensleben der Menschen.
Ja, das ergibt ja in dem Kontext auch wirklich Sinn. Das mit den Geldstrafen ist allerdings auch sehr interessant, dass es das jetzt quasi als neue Form der Strafe im Kirchenrecht gibt. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir uns spezifisch nochmal mit Eherecht beschäftigen wollen.
Ja.
Und Und du hattest ja auch schon jetzt in deiner letzten Antwort so ein bisschen darauf angespielt. Mit kirchlichem Eherecht beschäftigst du dich aber nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis an zwei verschiedenen Gerichten. Und wie genau kann man sich da deine Tätigkeit vorstellen? Was machst du da genau?
Ja, also ich bin tätig als sogenannte Ehebannverteidigerin im Moment, zumindest schwerpunktmäßig im Moment. Aber dafür muss man natürlich sich erstmal anschauen, wie das überhaupt mit dem Gerichtswesen in der Kirche aussieht. Und die Ehebannverteidigerin oder der Ehebannverteidiger ist ja nicht das einzige Amt, das wir an einem solchen kirchlichen Gericht haben. Genau, also das ist vor allem relevant für den Bereich des Eherechts. Du hast ja schon gesagt, da werden wir uns heute ein bisschen intensiver noch damit beschäftigen. Und es ist ja so, dass wenn man in der katholischen Kirche geheiratet hat, es natürlich auch passieren kann und auch immer wieder passiert, dass irgendwann im Lauf der Zeit, aus welchen Gründen auch immer, diese Ehe scheitert und die Eheleute sich trennen oder trennen wollen. Und wenn so eine Person, also deren Ehe gescheitert ist, zu uns ans Gericht kommt, dann hat sie dort die Möglichkeit, überprüfen zu lassen, ob ihre Ehe überhaupt mal gültig zustande gekommen ist. Also das ist das, was wir machen. Grundsätzlich ist die Ehe in der katholischen Kirche ja, wenn sie einmal gültig geschlossen wurde, unauflöslich. Das heißt, so leicht kommt man nicht mehr raus. Es gibt in der Kirche keine Scheidung, kann man sagen. Das, was wir am Gericht prüfen, setzt aber im Grunde einen Schritt weiter vorne an. Also wir prüfen, ob die Ehe ursprünglich, also am Tag der Eheschließung, überhaupt gültig zustande kommen konnte. Ob da also überhaupt eine Ehe entstanden ist. Und damit eine Ehe in der katholischen Kirche gültig zustande kommen kann, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und das Gericht ist dafür zuständig, zu prüfen, ob diese Voraussetzungen eben alle gegeben waren, als ein bestimmtes Paar sich das Ja-Wort gegeben hat, so kann man sagen. Und wenn das Gericht dann feststellt, dass eine dieser zentralen Voraussetzungen gefehlt hat, dann kann das Gericht feststellen, dass überhaupt keine Ehe zustande gekommen ist. Also, und das ist das, was man Ehenichtigkeit nennt. Deswegen nennen wir die Verfahren auch so. Genau. Und wenn das passiert, also wenn festgestellt wird, dass da gar keine Ehe zustande kommen konnte, weil eine Voraussetzung gefehlt hat, dann werden diese beiden Personen auch wieder frei für eine neue kirchliche Eheschließung. Das ist der Hauptgrund, warum man eben auch diese Verfahren führt, warum die Personen diese Verfahren führen möchten. Und dadurch ist dieses Ehenichtigkeitsverfahren eben auch eine Möglichkeit für diese Menschen, auch nach einer gescheiterten Ehe, wieder ihren Frieden einerseits mit der Kirche zu finden, aber oft auch ein Stück weit mit sich selbst, weil sie eben durch das Verfahren auch Gewissheit erhalten. Also Gewissheit über ihre erste kirchliche Eheschließung. Und für viele Menschen bieten diese Verfahren auch nochmal eine Möglichkeit, in einem ganz geschützten, vertraulichen Rahmen eben über das Zustandekommen, über den Verlauf, über das Scheitern ihrer Ehe zu sprechen, ne? Und dadurch auch oft ja schon sehr belastende, sehr schmerzvolle Situationen ein Stück weit aufarbeiten zu können, ein Stück weit auch verarbeiten zu können, also auch dafür. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema. Was mache ich jetzt als Ehebannverteidigerin in diesen Verfahren? Meine Aufgabe ist es, alles anzuführen, was irgendwie für die Gültigkeit der Ehe spricht. Also alle Indizien, alle Argumente, die dafür sprechen, dass in einem bestimmten Fall eine Ehe gültig zustande gekommen ist. Ich bin also quasi sowas wie die Anwältin des Ehesakraments, kann man
dann
sagen.
Dann ergibt der Begriff natürlich genau. Auch Sinn mit Ehebannverteidigerin, genau.
Also wie der Name schon sagt, ist das meine Aufgabe. Und ich versuche natürlich dadurch mitzuhelfen, dass man am Ende vor allem eine gerechte Entscheidung fällen kann. Aber ich bin in jedem Verfahren auch der Wahrheit verpflichtet. Und es gibt natürlich auch Verfahren, in denen ich nichts vorbringen kann, was für die Gültigkeit der Ehe spricht. Und dann gebe ich das auch so weiter.
Also das war jetzt schon mal wirklich sehr, sehr spannend, weil Kirchenrecht ja was ist, was für viele Leute relativ weit weg ist. Ja. Und wie du gesagt hast, viele auch gar nicht wissen, was ist das jetzt eigentlich. Ja. Aber die Probleme, die es in Ehen, in Beziehungen gibt, also das hat ja jeder schon mal bei sich selbst oder bei anderen miterlebt. Deswegen ist ja jetzt das ja wirklich was an der Lebensrealität von Menschen sehr nah dran ist. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen erklärt, wie das dann funktioniert und was gemacht wird. Kannst du vielleicht noch mal so Schritt für Schritt erklären, wie so ein Verfahren abläuft? Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich trennen und ich würde gerne noch mal kirchlich heiraten, was muss man dann als erstes machen?
Ja, also der Beginn eines solchen Verfahrens ist eigentlich immer gleich, nämlich dass sich eine Person an das kirchliche Gericht wendet, deren kirchlich geschlossene Ehe aus welchen Gründen auch immer gescheitert ist. Also das ist die Ausgangslage, die du ja auch gerade schon beschrieben hast, genau. Also wir haben im Grunde eine Ehe, die gescheitert ist, warum auch immer. Und die Person kommt zu uns ans kirchliche Gericht und möchte eben diese Ehe überprüfen lassen. Das allererste, was wir machen, ist immer ein Beratungsgespräch. Einfach damit für beide Seiten auch noch mal klar ist, worum geht's. Also in der die Person auch alle ihre Fragen stellen kann, die sie vielleicht hat. Wie du gesagt hast, das ist ja oft auch eine Sache. Viele Menschen wissen gar nicht genau, worum es geht, wissen gar nicht, welche Optionen sie überhaupt haben, damit umzugehen. Und das klären wir in so einem Beratungsgespräch. Gleichzeitig verschaffen wir unserem Gericht aber natürlich auch so einen Überblick über die Situation. Und schauen schon mal, okay, in welche Richtung könnte dieses Verfahren gehen? Wir versuchen ja immer auch den bestmöglichsten Weg für den Einzelfall zu finden, also für den ganz konkreten Menschen, für die konkrete Person, die bei uns ist. Also darum geht es, dass wir da auch die beste Lösung finden in diesem Verfahren. Deswegen gibt es am Anfang immer erstmal ein Gespräch, damit sich beide Seiten auch kennenlernen können. Und dann schaut man weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum eine Ehe nicht gültig zustande gekommen sein kann in der katholischen Kirche. Ich kann vielleicht mal so ein, zwei Beispiele geben, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen
Sehr,
kann.
sehr gerne, ja.
Sehr gut. Ja, also in der katholischen Kirche kann eine Ehe zum Beispiel nicht gültig zustande kommen, wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin zentrale Wesenseigenschaften ausgeschlossen hat, die Ehe nach katholischem Verständnis auszeichnen oder die eben ganz wesentlich für die Ehe sind. Also vielleicht machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Eine Person sagt vor der Eheschließung, wenn mein Partner oder wenn meine Partnerin sich in diesem Punkt nicht ändert, wenn das in der Ehe nicht besser wird in dieser Sache, dann lasse ich mich halt wieder scheiden. Oder eine Person sagt, wenn mein Partner oder meine Partnerin irgendwann in der Ehe mich mal betrügen sollte, dann lasse ich mich scheiden. Das nennt man dann, wir sagen damit Fachbegriff Ausschluss der Unauflöslichkeit. Also diese Person hat sozusagen für sich gesagt, okay, wenn eine bestimmte Sache eintritt, dann lasse ich mich scheiden. Und wichtig ist, das darf nicht nur eine Überlegung sein, die diese Person gemacht hat, sondern das muss wirklich ihr fester und überzeugter Wille gewesen sein. Es muss also wirklich eine Willensentscheidung gewesen sein. Und wenn sie die schon vor der Eheschließung getroffen hat, dann wäre das zum Beispiel ein Grund, den wir am kirchlichen Gericht nochmal prüfen werden. Eine zweite Sache, und das ist auch im Moment in Deutschland der häufigste Grund, warum wir Ehen für nichtig erklären, und das ist eigentlich auch eine ja durchaus belastende Entwicklung, das sind tatsächlich psychische Probleme, die irgendwie eine Ehe verhindern, also eine gültige Ehe. Wichtig ist, nicht alle psychischen Probleme, auf gar keinen Fall, sondern das müssen wirklich schwerwiegende Unfähigkeiten sein, die da eine Rolle spielen. Und diese Unfähigkeiten verhindern dann, dass jemand zum Beispiel überhaupt erfassen kann, was eine Ehe bedeutet für ihn. Oder die Unfähigkeit verhindert, dass er Rechte und Pflichten in der Ehe erfüllen kann, dass also jemand gar nicht fähig ist, ein eheliches Leben zu führen überhaupt. Und wichtig ist, dass es hier nicht darum geht, dass die Person das nicht will, sondern dass sie es wirklich überhaupt nicht kann, weil ihre Erkrankung, ihre Einschränkung so stark ist in diesem Bereich. Genau, also auch das ist eine Sache, die wir immer wieder prüfen. Eine dritte Option ist auch, wenn eine Person von außen ganz stark unter Druck gesetzt wurde. Also wenn, das haben wir auch leider öfter, wenn Familienmitglieder zum Beispiel die eigene Tochter, den eigenen Sohn so massiv unter Druck setzen, dass da jetzt eine Eheschließung kommen muss, dass die gar nicht mehr rauskommen. Dass sie sagen, ich habe halt geheiratet, weil mein Umfeld das von mir erwartet hat, weil der Druck so hoch war. Und auch das kann ein Grund sein, warum die Kirche sagt, okay, die Ehe ist nicht gültig zustande gekommen. Also, was man auch noch mal schön sehen kann, ist hier, wie wichtig der Kirche auch die Freiheit des Menschen ist. Also, dass die Ehe wirklich eine innerlich und äußerlich freie Entscheidung sein muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall gegeben, dass eben eine der Voraussetzungen nicht da ist. Und darüber geht's, also darüber sprechen wir in diesem Gespräch, darum geht's in diesem Gespräch, um dann das Verfahren eben richtig auf die richtige Bahn zu bringen, sage ich mal. Wenn es dann läuft, wenn die Person also sagt, okay, ich möchte dieses Verfahren führen, ich möchte das auf jeden Fall probieren, dann ist es so, dass wir alle Beteiligten mal zum Gespräch einladen, kann man sagen. Also das sind dann die sogenannten Vernehmungen. Da kommt dann Ehefrau, Ehemann, wenn sich beide beteiligen möchten. Es ist ja immer freiwillig.
Genau, das wollte ich gerade auch noch mal nachfragen. Ja. Kommen häufiger Einzelpersonen oder gibt es dann auch Paare, die gleich von Anfang an zusammenkommen öfter? Mhm.
Also der häufigste Fall und auch mit Abstand der häufigste Fall ist, dass ein Partner, eine Partnerin zu uns kommt. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Manchmal ist es so, dass der andere Partner, die andere Partnerin mitmacht und sagt, okay, ich beteilige mich am Verfahren. Ich will jetzt sonst zwar nicht groß in Erscheinung treten, aber ich komme zumindest einmal, ich mache meine Aussage. Und dann gibt's aber natürlich auch, und da sind diese Menschen natürlich vollkommen frei, gibt's natürlich auch Leute, die sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dann kann aber, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund, dann kann das Verfahren genauso gut zu Ende geführt werden, wenn nur ein Partner, eine Partnerin sich beteiligt. Wichtig sind da eher die sogenannten Zeuginnen und Zeugen, die wir noch einladen. Also das können Freundinnen und Freunde sein, das können Familienmitglieder sein. Einfach Personen, die das Ehepaar oder zumindest einen Partner, eine Partnerin gut kennen und die auch vor allem was erzählen können zum Zustandekommen der Ehe. Also wie war so die voreheliche Zeit, warum wurde da geheiratet, also so diese Gründe. Und wir befragen die Leute. Und das ist eben auch, also wir sind alle vereidigt, das ist ein absolut geschützter, vertraulicher Raum und wir protokollieren das. Also die Aussagen werden aufgeschrieben, mit Einverständnis natürlich. Und dann geht das, dieses Aktenmaterial, diese ganzen Aufzeichnungen auch, die gehen dann einerseits an die Ehebandverteidigerin, an den Ehebandverteidiger und auch an das Richterkollegium. In der Regel haben wir drei Personen, die als Richterinnen oder Richter tätig sind. Und wir gucken uns einfach mal das ganze Material an und schauen dann, dass wir da eben zu einer Entscheidung kommen können, ist die Ehe gültig zustande gekommen oder ist sie es nicht. Vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, weil das eben Verfahren sind, die häufig vorkommen. Wenn tatsächlich irgendwie psychische Erkrankungen im Spiel sind, dann haben wir immer auch ein Gutachten dabei. Also entweder ein psychologisches oder ein psychiatrisches Gutachten. Also wir fragen dann nochmal Psychiaterin, Psychiater, Psychologin, Psychologen nach deren fachlicher Einschätzung. Also wir müssen das tun und das ist auch absolut natürlich richtig und wichtig. Wir sind ja fürs Kirchenrecht ausgebildet, das heißt Medizin, Psychologie ist nicht unser Gebiet. Deswegen, wenn solche Dinge eine Rolle spielen, stellen wir nochmal Fragen an Expertinnen und Experten, die uns dann dazu eine Einschätzung geben, damit wir eben auch zu einem gerechten und korrekten Urteil kommen können am Ende. Also das ist mal ganz knapp gesagt, so ein Verfahrensablauf. Das heißt, für die Personen ist es, ich sag mal, abgesehen von den Vernehmungen, für die sie natürlich kommen müssen, ansonsten nicht aufwendiger. Es kann schon mal sein, dass es eine Weile dauert. Also wir versuchen immer anzupeilen, etwas zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Aber das kommt sehr, sehr drauf an, wie die einzelnen Personen Zeit haben, wie alles auch am Gericht abläuft. Aber wir versuchen schon, gerade wenn wir wissen, das sind Menschen, die streben eine weitere Eheschließung an, dass wir diese Prüfung dann auch zügig durchführen können.
Also das war alles wirklich super interessant. Ich glaube, dazu könnte man noch sehr, sehr viele Rückfragen stellen. Aber auch mit Blick auf die Zeit,
ja, auf jeden Fall,
wollte ich unbedingt noch fragen, gibt es irgendwie, wenn du davon erzählen kannst, ein oder zwei Fälle, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, einfach um mal so konkrete Beispiele zu haben?
Ja, also das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, dass man durch ein Verfahren besonders berührt wird irgendwie. Im Grunde ist ja auch jedes Verfahren einzigartig, weil jede Ehe einzigartig ist und jeder Mensch einzigartig ist und wir ja auch versuchen, genau dem gerecht zu werden. Und wir versuchen natürlich auch, uns das immer wieder bewusst zu machen, dass da wirklich einzelne Menschen in diesem Verfahren stehen. Also das auf jeden Fall. Und bei mir sind es gerade solche Verfahren, in denen die beteiligten Personen in ihrem Leben sehr viel Leid erfahren mussten oder, also das sind die mir länger im Gedächtnis bleiben. Also wenn Menschen jahrelang und jahrzehntelang in einer Ehe bleiben, in der sie oft nur Gewalt oder auf andere Art und Weise irgendwie Leid erfahren haben, dann sind es Dinge, das tut einem natürlich persönlich auch sehr weh, das zu sehen und das zu lesen, sage ich mal, die Aussagen. Gerade weil man im Kirchenrecht ja auch sofort weiß, dass die Kirche auch das Recht kennt, sich trennen zu dürfen, sobald Gewalt im Spiel ist. Und wir haben aber immer wieder diese Verfahren, wo man wirklich sieht, die Menschen haben jahrelang, jahrzehntelang ausgehalten in wirklich schlimmen, leidvollen Konstellationen. Also auch zu sehen, dass da die Schutzfunktion des Kirchenrechts nicht oder erst zu spät greifen konnte, das tut sehr, sehr weh. Ja, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich kann jetzt kein ganz konkretes Beispiel darstellen, weil da natürlich auch immer wieder persönliche Daten betroffen sind, aber es gibt eben so Verfahren, wo auch oft vieles zusammenkommt. Also gerade Verfahren mit psychischen Erkrankungen. Da spielen oft Suchterkrankungen eine große Rolle. Also Dinge wie Alkoholsucht, Pornografiesucht. Wir haben oft Formen von häuslicher Gewalt und solche Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und da fragt man sich dann manchmal schon, warum Menschen so viel Leid auch aushalten mussten. Also das kann schon manchmal grausam und belastend sein, das zu sehen, was Menschen alles erlitten haben. Und das sind die Verfahren, die einem auch nachgehen, wo man dann öfter mal auch dran denkt, wenn man irgendwie dran erinnert wird oder in einem anderen Bereich drauf stößt. Aber ich glaube, das, was man bei unserem Beruf schon auch nicht aus dem Blick verlieren darf, ist, dass wir ja gerade solchen auch leidgeprüften Menschen aus wirklich schwierigen Konstellationen durch diese Verfahren helfen möchten. Dass sie eben auch in der Kirche nicht mehr an den Partner oder die Partnerin gebunden sind. Und auch, dass sie tatsächlich irgendwie beginnen können. Oft ist das der erste Schritt oder zumindest mal ein Schritt, dass sie das aufarbeiten und verarbeiten können und dadurch hoffentlich auch wieder sich auf den Weg machen können, ihren Frieden mit Gott, also ihren Frieden auch in ihrem Glaubensleben und auch am Ende hoffentlich mit sich selbst finden zu können. Und genau zu diesem Prozess was beitragen zu können, also das einem Menschen auch irgendwo ermöglichen zu können, zu sehen, was man mit dem Kirchenrecht auch konkret für den einzelnen Menschen bewirken kann, dass man helfen kann. Das ist für mich eigentlich mit das Schönste, was das Kirchenrecht zu bieten hat. Und auch ein ganz zentraler Grund, warum ich in dem Feld arbeiten will. Also gerade Menschen aus wirklich leidvollen, belastenden, schmerzhaften Situationen irgendwie befreien zu können. Und das geht nicht nur mit dem Eherecht, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen des Kirchenrechts. Aber ich glaube, das Eherecht ist ein besonders dazu geeigneter Bereich, auch mit den Ehenichtigkeitsverfahren, die wir haben, eben auch dazu was beitragen zu können, dass die Welt auch hoffentlich immer wieder ein Stück gerechter wird und auch die Liebe Gottes zu jedem Menschen da immer besser auch irgendwie erfahrbar werden kann. Ja, also das ist, glaube ich, das, was mit dem Kirchenrecht möglich ist und deswegen hoffe ich, das auch noch viele Jahre machen zu können.
Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt nochmal am Ende und ist ja tatsächlich was man so vielleicht eben mit diesem doch eher so formellen Begriff Kirchenrecht gar nicht so sehr verbinden würde. Und also ich finde, was man aus dem, was du jetzt erzählt hast, ja auch mitnehmen kann, ist, dass es eben bei Ehe ja auch nicht nur um dieses äußere Formale geht, sondern eben auch um bestimmte Rechte und Pflichten und darum, wie man dieses Eheleben füllt und das
und auch
eben
füllen kann, ja genau, ob genau. man überhaupt in der Lage ist, das gut zu tun, ja.
Und dass, wenn es da so schlimme Probleme gibt, dass man sich ganz furchtbar fühlt und man das Gefühl hat, das ist eigentlich gar nicht wirklich so, wie es sein sollte, dass es dann eben Möglichkeiten gibt, die das Kirchenrecht eröffnet.
Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr schönes Fazit, finde ich, was du zusammengefasst hast, auch nochmal aus meinen Ausführungen. Ja.
Vielen Dank. Und ich fürchte, wir müssen jetzt tatsächlich auch schon schließen, obwohl es sicherlich noch sehr viel gäbe, worüber man reden könnte. Aber dir, liebe Anna, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick, den du uns gegeben hast.
Sehr, sehr gerne. Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Nochmal vielen Dank für die Einladung, liebe Sophie.
Immer wieder gerne. Vielleicht werden wir uns ja auch mal mit einem anderen Bereich des Kirchenrechts beschäftigen. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen wieder mit dabei sind für eine neue Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.